BR Heimat, Stoffels Wellmusik.
Ich sag grüß Gott, ihr lieben Leid, zur ersten Wellmusik im neuen Jahr. All weil die Salbe ist mit der Zeit, kein Fang zu ist schon wieder gar. Aber man kann die Zeit ein bisschen einbremsen, einen Spazierer machen oder ein Buch lesen, oder man drückt auf den Schalter beim Radio und hört Wellmusik an. Ja, grüß Gott, schön, dass ihr wieder zuhört. Das war jetzt der Radetzky-Marsch und zwar gespielt hat den die Stubaier Freitagsmusik. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich gespannt wie ein hohes Fiss, wer heute mein Gast oder Gastin ist. Leute, bei mir herin sitzt jetzt eine Frau, die kennt sie aus und zwar ganz genau in der Kunst der Schauspielerei. Mei, wo war die nicht überall schon dabei? Bei den Jagdszenen aus Niederbayern, im Theater, Film und Fernsehen, überall deren sie es feiern. In die Rosenheim-Cops, beim Tatort, Komödienstadel, Bergdoktor, zur Freiheit, Millionenbauer, überall auch beim Derek, Monika Baumgartner. Willkommen bei der Wellmusik. Jetzt sitzt schon da Monika Baumgartner. Grüß dich.
Grüß dich.
Die Wellküren, ich und die Monika Baumgartner, wir lesen immer die Heilige Nacht. Also Monika liest es natürlich und wir spielen und singen.
Ja.
Und das seit 10 Jahren. Und
über 10 Jahre.
Über 10 Jahre. Länger als 10 Jahre ist das bestimmt. Und das ist wirklich dann erst wert Weihnachten. Aber jetzt ist es ein Neujahr.
Genau, wir haben es alles gut hinter uns gebracht.
Hat wir haben es gut hinter uns gebracht. Monika, wo kommst denn du her?
Du, ich komme aus München. Meine Eltern waren auch beide Münchner und ich bin in der Maistraße geboren, Nachkriegskind. Aha. Und so wie sie das gehört für eine Münchnerin.
Dass es das noch gibt.
Du meinst, ich bin schon so alt.
Nein, dass es noch Münchnerinnen gibt, die bayerisch reden.
Ja, das ist ja schön, wenn man das so darf hier. Gut, das hat sich ehrlich gesagt geändert. Also ich finde, in den letzten Jahren hat sich das sehr positiv zum Bayerischen wieder hin geändert. Ja. Es gab Zeiten, da war das komplett verpönt.
Aber am Land in Monika ist schon besser. Das ist also eine Stadt-Land.
Gut, aber das war es immer schon. Schau mal, als ich angefangen habe als Schauspielerin, das ist jetzt auch schon schlappe 50 Jahre her, da war es ja auch so, da hat man dann immer dieses Münchnerische gesagt, dieses etwas vornehme Bayerisch. Das war ja damals auch schon immer Komödienstadel oder mit dem Gustl Beierhammer, mit dem Walter Segelmeier. Da hat man dann immer so ein bisschen
dieses gehobenere Bayerisch.
Das war immer schon ein Thema, dass man das dann so gesprochen hat oder gespielt hat und das andere war das etwas breitere, gescheitere Bayerisch.
Ja, oder auch die Münchner haben halt schon bayerisch geht, aber flotter.
Ja, flotter und doch etwas gehobener. Also Dialekte ist einfach was Wunderbares, weil du damit eigentlich was ausdrücken kannst, was du in der sogenannten Hochsprache oder ohne, dass du dein Herz und deine Seele mit dazu reinlegst, kannst du das nicht oder darfst das nicht. Und deswegen ist es wunderbar, das frage ich mich leider einmal, wie das ist, im Dialekt zu reden, sage ich, da kommt was von meinem Herzen, von meiner Seele mit dazu und das ist sonst nicht.
Interessant ist aber, in der Kirche mit dem lieben Gott redet man Hochdeutsch.
Ja, das stimmt.
Der Monika, jetzt spielen wir ein Neujahrslied. Und zwar habe ich rausgesagt von den Fischbachauer Sängerinnen. Mhm. In Gottes Namen wir anfangen. Mhm. Und dann schauen wir weiter.
In Gottes Namen wir anfangen, ein neues Jahr zu singen an. Ein neues Jahr, ein fröhliche Zeit, ja, die uns Gott vom Himmel geiht. Ein neues Jahr, ein fröhliche Zeit, ja, die uns Gott vom Himmel geiht. Es ist erst heut der achte Tag, nachdem das Kind geboren ward, geboren aus der Jungfrau.
Monika, normal singe ich mit dem Gast oder der Gastin immer ein Lied, mhm, oder spiele ein Musikstückel, aber dein Metier ist ja als Vorlesen in erster Linie, oder?
Ja, holla, 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 holla.
Ja,
so ein bisschen was kann ich auch.
Natürlich kannst du auch singen. Du hast ja schon bei Operetten alles Mögliche gesungen, ja, oder? Die, Anatevka, weiß
ja, ich. Ja, vor 3 Jahren habe ich mich getraut, die Golde auf der Burg in Kufstein zu singen, vor 2000 Leuten, jeden Abend mit Headset und 28 Mann Orchester und Leuten von der Wiener Volksoper. Ja, das war sehr mutig. Muss ich heute noch gestehen, ich habe es nicht geglaubt,
wärst,
dass ich schaffe, aber ich habe es
drauf
geschafft.
Wer es drauf hat, hat es drauf. Aber du hast einen Text mitgebracht, den du lesen darfst. Mhm. Und zwar, das war vom Oskar Maria Graf.
Ja, der heißt Das verpfuschte Theaterspielen. Das gibt ein wunderbares Buch von ihm über die Weihnachtsgeschichten. Mhm. Und da ist es auch ganz eigen, was er in seiner Kindheit alles so erlebt hat. Mhm.
Das passt nämlich jetzt wunderbar auf das Neujahrslied drauf. Oskar Maria Graf, gelesen von der Monika Baumgartner.
Das verpfuschte Theaterspielen. Alle Jahre in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr hat es in unserer Pfarrei allerhand Christbaumfeiern gegeben. Die erste ist die vom Gesangverein gewesen, als dann ist die vom katholischen Burschenverein gekommen und hernach die von den christlichen Jungfrauen und endlich die letzte ist für uns Kinder abgehalten worden. Da hat man immer ein Theaterstück aufgeführt. Selbstredend, der Gesangverein, der Burschenverein, die haben schon weltliche Stücke spielen dürfen. Aber die Jungfrauen und wir Kinder, wir haben jedes Jahr was Biblisches und Religiöses aufführen müssen. Das war dem Pfarrer sein Ehrgeiz. Ich weiß es noch gut, wie wir das dramatische Marienspiel Verkündigung Mariens aufgeführt haben. Da ist nämlich was vorgefallen, was mich lange sehr geärgert hat, weil es mir alle Leute und meine Schulkameraden immer vorgeschmissen haben. Ich habe dazu mal nämlich den Erzengel Gabriel spielen müssen, der wo der Maria erscheint. Und die Maria, das war die Amschuster-Genovev. Also gut, ich renne hinter den wackeligen Kulissen hervor in die Kammer von der Maria, die wo gerade gebetet hat, und sage zu ihr, weil sie so erschrickt: Maria, Frau des Josef, erschrecke nicht, mich schickt Gott selber. Du wirst ein Kind empfangen und das sollst du Jesus heißen. Und auffallend schön hat die Amschuster-Genovev als Maria daraufhin geantwortet: Wie ist das möglich? Gleich einen Riss hat es ihr gegeben. Ich bin aber gar nicht rausgekommen in meiner Rolle, weil ich es ja gewusst habe, dass uns der Pfarrer gesagt hat, so muss es gespielt werden. Wie ist das möglich? Hat also Maria noch einmal gerufen und gleich habe ich ihr als Erzengel auf das hin geantwortet: Fürchte dich nicht, Maria, bei Gott ist kein Kind unmöglich. Auf das hin aber haben die ganzen Leute im Saal zu lachen angefangen, wenn es gleich sehr ernst gewesen ist. Ding, 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 hat der Pfarrer aus dem Souffleurkasten ewig gewispert. Aber ich habe absolut nichts mehr verstanden und bin auf einmal, weil mich das saudumme Lachen von den Leuten irre gemacht hat, hinter die Kulissen gesaust und habe zu plärren angefangen wie am Messer. Da war natürlicherweise alles verpfuscht.
Thank you.
das war jetzt vom Adolf Eichenseer, das Stiegl, beider stehe auf, also auf Oberpfälzerisch halt. Okay. Monika, wie bist du auf die Schauspielerei gekommen?
Eigentlich ganz einfach, weil ich als Kind, als Vierjährige schon im Kindergarten gespielt habe und mich wichtig gemacht habe und rumkaspelt habe und mich verkleidet habe und so. Da habe ich dann einmal, weiß ich noch, im Krippenspiel habe ich immer einen Josef spielen müssen, was mich natürlich sehr geärgert hat. Ja, aber ich war dunkelhaarig und klar und die Maria war immer eine schlanke, große Blonde.
Also geht schon wieder los.
Genau. Und dann habe ich halt das Glück gehabt, dass ich in der Realschule einen Lehrer gehabt habe, der einen Theaterkreis initiiert hat und da habe ich gespielt und war sozusagen seine Hauptschauspielerin, mir hat er überall eingesetzt. Wir haben also richtig Männer vom Bahnhelm und so richtig klassische Sachen einstudiert. Und dann war ich 17 mit der Realschule fertig und die Falkenberg-Schule war erst mit 18, durfte man da hin. Und dann habe ich ein Jahr Übergang gehabt. Ich habe ja die Buchhalterrichtung in der Realschule gehabt. Also das heißt Stehen- und Schreibmaschine und das Ganze. Ich habe das alles gelernt und meine Mama war Buchhalterin. Und dann habe ich neben ihr einen Platz gehabt. Dann habe ich ein Jahr bei der Firma Semperit gearbeitet. Das war praktisch, weil ich meine Mama immer fragen konnte. Und ich habe damals 550 Mark verdient. Das musst du mir vorstellen.
Ja,
das ist viel. Das war wahnsinnig viel Geld. Und das habe ich gespart.
Das weil war mehr, als wir Haushaltsgeld gehabt haben für 15 Kinder.
Ja, und das habe ich, da ich daheim gewohnt habe, habe ich das gespart, weil damals hat die Falkenberg-Schule 150 Mark gekostet. Das hätten wir ja nicht gehabt. Ach. Und dann habe ich ein Jahr Zeit gehabt, das Geld anzusparen. Und dann war ich aber in der Firma Semperit so, also wirklich, ich habe es geliebt, an riesigen Fakturiermaschinen zu sitzen und Kontenblätter einzuziehen und Millionenbeträge, die haben auf Pfennige stimmen müssen jeden Monat. Das habe ich geliebt, das haben alle gehasst. Und ich saß in diesen riesen Räumen, Glasboxen und dann die Maschine. Und ich wollte da gar nicht mehr weg. Und dann hat mein Lehrer, mit dem ich das gemacht habe, und meine Eltern, die haben beide gesagt zu mir, oder die drei haben gesagt, du wolltest doch die Falkenberg-Schule, die Aufnahmeprüfung machen. Und ich habe gesagt, ach, ich will das gar nicht. Und dann habe ich aber wirklich drei Leute gehabt, das ist sehr unüblich, dass die Eltern das auch gesagt haben.
Ja.
Meine Mama hat halt einmal gemerkt, dass ich das ganz gut kann und hat gesagt, komm, probier es halt wenigstens. Dann habe ich mit meinem Lehrer, mit dem Novak, habe ich dann einstudiert, drei Stücke. Und eins davon habe ich mir selber geschrieben, in Bayerisch natürlich. Also eine Bedienung in einem Biergarten, ein junges Ehepaar, ein altes Ehepaar und habe dann die fünf Rollen gleichzeitig gespielt. Ich habe das vorgesprochen und ich bin unter die 12 gekommen, die genommen worden sind. Und so hat es angefangen. Mein Werdegang war dann schwierig, auch wegen dem bayerischen Everding. Hat gesagt, die bayerische Sprache, das ist alles ganz furchtbar. Und man
der
muss
ausgerechnet der Everding.
Ja, der hat gesagt, diese Schule ist so ungefähr leider in München, wo man diesen Dialekt spricht, aber die ist für was anderes da und nicht für bayerisch. Und ich wurde als Platzelbegabung bezeichnet und sollte ja jedes Jahr rausgeschmissen werden. Und nur Jürgen Flimm, Dieter Munk und so, die haben zu mir gehalten und haben gesagt, nein, die Peupner. Und jedes Jahr stand ich auf der Kippe und nach drei Jahren hat mich dann der Jürgen Flimm, der ist damals ans Nationaltheater Mannheim gegangen, 1972 hat er mich mitgenommen. Und ich war die Erste in meiner Klasse, die trotzdem mich immer rausgeschmissen werden sollte, ein Engagement gehabt habe. Das Lustige ist ja eigentlich, wie sich der Kreis schließt, Jahrzehnte später habe ich an der Theaterakademie, die er ja ins Leben gerufen hat, in München, da im Prinzigentheater, hat der Michael Lerchenberg ein Seminar, ein Sommerseminar um ein Fünferl durcheinander für Bayerisch.
Ja, da haben wir auch mitgemacht.
Genau, da war ja der Stückl auch mit dabei, der Christian, und da habe ich mit dabei sein dürfen. Und dann habe ich ihn wieder getroffen und habe mit ihm dann drüber geredet. Und es war so interessant, weil sich der Kreis so geschlossen hat. Und dann hat er sich aber, glaube ich, nicht an mich erinnert, aber ich habe ihm das halt erzählt, dass ich eigentlich fast sozusagen die Kurve nicht gekriegt hätte, aber jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich plötzlich an einem Haus von ihm Jahrzehnte später
die Sprache unterrichten darfst.
Die eigentlich vorher nicht so angesagt war.
Du, genau. Irgendwann ist er Gott sei Dank doch noch draufgekommen. Dann. Aber da passt jetzt gut, weil deine Mama praktisch hat die dann zur Schauspielerei hindrängelt und deswegen tätet ich jetzt Musik dazwischen spielen und zwar Los dos y compañeros, am besten kocht Mama.
Am besten kocht Mama, Mama. Am besten kocht Mama, Mama. Das ist doch klar. Eine Abend mit Gnädel. Eine Abend mit Gnädel und der Blaukraut dazu. Und der Isi und diese. Und der Isi und diese. Und der Frisi mit voll. Und da kann ich nicht aufhören. Nein, da kann ich nicht aufhören. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist
heißt, der verblose Bestimmer, der verblose Bestimmer und der frei mit auf und der denke und denke.
Ja, am besten kocht Mama, das stimmt. Muss ich sagen, meine Mama hat wunderbar gekocht.
Meine auch.
Genau.
Aber es war die Mutti.
Bei uns war es Mama und meine Oma, also ihre Mama, die war Herrschaftsköchin. Die ist aus Wien gekommen und die hat damals immer Salzburger Nockerl und so gesagt. Und die Dampfnudeln von meiner Mama oder der Schweinsbraten, das war natürlich von meiner Oma genauso, von meiner Mama. Das war immer einfach.
Jahrtausende erprobt.
Ja, tausende erprobt, genau.
Und dann bist du von der Falkenbergschule nach Mannheim gekommen.
Genau. Ich war erst mal 5 Jahre Mannheim, dann bin ich heim, weil ich so Heimweh gehabt habe. Wirklich Heimweh. Ich wollte wieder Skifahren, ich wollte zu meinen Eltern, ich wollte meine Freunde treffen, ich wollte unseren, wir haben einen Dackel gehabt, der Wacki, der ist mir abgegangen.
Und du wolltest da mal wieder schöne Sprache hören.
Ich wollte wieder eine schöne Sprache. Ich habe wirklich da auch wunderbar gespielt. Ich habe am Tag 3 Hauptrollen gespielt. Wahnsinn, auch Shakespeare. Ich hab in, ja, in der Früh habe ich die Schöne und das Biest für 800 Kinder gespielt. Dann habe ich abends die Viola in Was ihr wollt gespielt. Und dann habe ich nachts um 11 Rattenjagd gespielt vom Turini. Also 3 Hauptrollen am Tag, das war nicht wenig. Aber dann wollte ich unbedingt heim und dann bin ich gerade daheim wieder angekommen. Habe gesagt, irgendwo in München hat so viel Theater und so viele kleine Theater, da finde ich schon was. Ich habe bis dahin nicht gedreht, war ja nur Theater. Und dann habe ich einen Brief gekriegt von Boy Gobert. Ich soll bitte in Hamburg am Thalia-Theater vorsprechen. Dann habe ich gesagt, ich will doch nicht nach Hamburg. Und dann haben alle gesagt, das kannst du jetzt nicht machen. Du musst zumindest da hinfahren, wenn. Da waren da 6 Frauen und 6 junge Mädel da. Die haben dann da vorgesprochen. Und ich wollte nicht hin und mich hat er genommen. Dann bin ich, habe ich mein Zeigel wieder zusammengepackt und bin nach Hamburg. Mit einem VW-Käfer, voll mit Sachen.
Du bist ja vom Ring in die Traufe gekommen.
Bin ich, weiß ich noch, nachts mit dem Autoreisezug nach Hamburg. Dann bin ich in der Früh in Hamburg-Altona angekommen. Und dann war ich ein Jahr am Thalia-Theater. Und das war natürlich ganz besonders wunderbar.
Ja, das Thalia-Theater hat ja schon immer einen guten Namen gegeben.
Hamburg war als Stadt, also ich habe Hamburg immer geliebt. Das ist für mich eine Großstadt, natürlich durch das Wasser, durch die Schiffe, durch die Nähe zu allem Welthafen eben. Aber ich muss auch sagen, eigentlich war es mein einsamstes Jahr. Weil ich habe da zwar sehr viele Leute kennt durchs Theater, aber ich habe eigentlich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da Freunde gefunden habe.
Zu bayerisch. Du, jetzt darf er dir Musik dazwischen spielen einmal wieder. Und zwar mein Neffe und Nichte, der Matthias und Maria, die haben eine CD rausgebracht. Die heißt Zingarissimo. Ich sage aber nicht, was es gibt, nicht, weil ich mag ja da keine Werbung machen für Familienangehörige. Aber es ist eine total schöne Musik. Das ist der Brahms-Walzer Nummer 15. Und es spielt noch mit der Vlad Koyokaru. Koyokaru, oder ich weiß nicht, wie man ausspricht. Der ist aus Moldawien. Und der arrangiert ihre Stiegel auch. Und das ist ein wunderschönes Musikstiegel, Brahmswalzer Nummer 15. Das habt ihr so in der Besetzung noch nie gehört. Das ist doch eine wunderbare Musik, gell? Weil es geht praktisch in der Tonika los und dann in der Terz-Moll-Parallele, da siedelt er dann über und dann kommt er aber wieder zurück. Ja, freilich, wieder heim, weil er Heimweh hat.
Nein, aber nach Hamburg bin ich dann nach München zurück und habe dann ein kleines Theater gespielt, habe einen Krötz kennengelernt dadurch, habe dann auch ein Kammerspiel gespielt, der von Residenztheater. Und die Rumpelhanni war natürlich so eigentlich für mich, weil ich Lena Christ als Autorin eben geliebt habe. Ich habe die Bücher von ihr alle gelesen und wie ich die Rumpelhanni gelesen habe, habe ich gesagt, das muss man doch verfilmen. Und dann habe ich damals Franz Geiger angerufen. Du Franz, kennst du die Lena Christ und die Rumpelhanni? Ich sage, freilich, die werden ja gerade verfilmt. Sag ich, was wird die verfilmt? Das gibt's ja gar nicht. Was jetzt? Wie? Und dann hat er mir das erzählt, dass das der Rainer Wolfhard macht. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Der besetzt das jetzt gerade. Habe ich mich wirklich einfach ins Auto gesetzt, bin nach Waldrudering gefahren, habe an seiner Tür geklingelt und habe gesagt, Rainer, entschuldige bitte, hast du eine halbe Stunde Zeit für mich? Dann habe ich ihm das alles erklärt, habe gesagt, du, ich habe heute Nacht das Buch gelesen und ich finde, dass ich die Rumpeleine spielen muss. Ja. Ich habe das noch nie gemacht, dass ich zu jemandem zu dir gekommen, aber das ist...
Gesagt, das ich jetzt, wenn jetzt nicht, wann dann?
Genau. Und dann hat er gesagt, ja, sie sind ja gerade dabei, die haben natürlich auch schon jemanden gehabt. Und dann nach einer Woche hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, also sie haben jetzt das alles besprochen und haben sich überlegt, dass sie mir die Rolle geben. So bin ich zu Rumpeleine gekommen.
Und das war der erste Film dann, oder?
Nein, mein erster Film war Der Millionenbauer.
Ach!
Mit dem Selmayr. Da hat er meinen Vater gespielt. Das hat auch der Franz Geiger hat das Buch geschrieben. Und da habe ich dann, mein erster Drehtag war beim Millionenbauer. Da habe ich mit dem Elmar Wepper, der leider ja auch verstorben ist, habe ich spielen dürfen. Und das war mein erstes Fernsehen. Und dann habe ich eigentlich meinen Durchbruch, wie man so schön sagt, habe ich dann durch die Rumpelhanne gehabt. Das war ein Zweiteiler, das war mit 90 Minuten. Und ja, das war natürlich für mich ein Traum, dass ich das spielen habe dürfen. Und ich habe jetzt, letztes Jahr...
Irgendwie passt es da auch.
Ja, eine, die so geschäftig ist und die einfach sich versucht durchzusetzen und da nicht aufgibt.
Und sich durchsetzen und
muss. Und es wird immer wiederholt. Und ich habe im Kino in Fürstenfeldbruck, ist das dann 40 Jahre später gelaufen. Und wenn man sie dann auf der riesen Leinwand sieht und denkt man, mei, damals waren wir noch jung und dünn, dann ist das schon einmal was Extras. Aber das ist schon was. Aber das war wirklich
immer blitzsauer.
Ja. Aber das ist schon einmal was anderes in dem Alter. Vor 40 Jahren. Nein, das, und es hat mich auch wirklich gefreut, dass der Rainer Wolfert da mit mir das gemacht hat.
Du, Monika, jetzt könnte man nochmal Musik einspielen. Und zwar Brass Banda. Schöner Tag.
Wunderbar.
Hä?
Wunderbar.
Weil das ist ja echt eine Ehre und ein schöner Tag, dass du einen Tag nach drei Kini heute zu Weihnachten praktisch, zum orthodoxen Weihnachtsfest, heute bei mir im Studio hockst.
Ist doch klar. Wenn du was sagst, dann Kimi. Stopp, das ist dann logisch.
Dann hören wir Brass Banda, schöner Tag. Den schönen Tag, wenn schon so ein gutes Radioprogramm hört. Monika, und irgendwann ist dann mit dem Fernsehen losgegangen.
Ja, klar.
Also da so ist richtig massiv.
So richtig massiv, ja. Ich habe aber eigentlich schon das Glück gehabt, dass ich meistens oder oft parallel ein Theater spielen habe. Mein wichtigster Theaterregisseur war der Franz Graufer Grötz mit Bauernsterben. Da habe ich auch meine... eigentlich für mich meine größte oder eine der wichtigsten Auszeichnungen gekriegt als Schauspielerin des Jahres von der TZ. So
das
gewählt
heißt
zu werden,
was,
das heißt, weil was du
na,
als
TZ
beste...
TZ-Rosen hast bestimmt auch
ja, gekriegt. Die habe ich mehrmals gekriegt, aber den Rosenstrauß des Jahres damals für die Sie in Bauernsterben vom Grötz,
das
Stück.
Siehst, das habe ich nie geglaubt. Ja, ich habe bloß eine Rosen gekriegt.
Ja,
aber vielleicht kriege ich auch mal einen Rosenstrauß für meine Weltmusik-Sendungen.
Ja, das könnte man ja auch die sollen am...
Habt ihr es gern in der TZ?
Habt ihr es gern in der TZ?
Aber wir leben so eigentlich weiter. Ja. Du mit so Regisseure, wie war die Zusammenarbeiterei?
Weißt du, was interessant war, was eine ganz wichtige Erfahrung für mich in meinem Leben war, war damals mein erster Dreh mit dem Selmayr. Weil alle haben gesagt, oh, der ist schwierig. Mei, der ist ja ganz, der kommt besser und so. Ich habe es auch erlebt. Wie
so niesig.
Ja, genau. Ich habe aber das Glück gehabt, dass er mich von Anfang an irgendwie gemacht hat. Ich habe sogar beim Mittagessen neben ihm sitzen müssen. Er hat gesagt, du sitzt mir jetzt da, gell? Also das war, und ich habe wahnsinnig viel gelernt.
Wenn sie es da nein gesagt
hätte. Nein, das habe ich natürlich. Das war ja, nein, aber weißt du, was ich gelernt habe von ihm? Wie der als Schauspieler permanent sich mit Dingen beschäftigt. Also das ist ein Requisitenschauspieler. Mhm. Das heißt, der Walter hat nie irgendwie gesessen und einfach nur einen Text geredet. Mhm. Der hat immer was gemacht. Entweder ist er aufgestanden, hat sich was eingeschaut, hat sich am Ding geratzt, am Ohr, hat irgendwas gemacht. Mhm. War immer in Bewegung und hat immer was zum Tor gehabt, und damit der Text so beiläufig dazukommt.
Aha.
Und das ist, war interessant, sowas zum Lernen, weil für mich war das ja, ja ein neues Metier.
Und die Beiläufigkeit nimmt einen Ehrgeiz.
Ja,
Weg.
Und genau, und er war also ein Meister dieses Metiers, so wie er das gemacht hat, habe ich das nie mehr wieder erlebt. Weil ich
stimmt,
doch,
so diese Nebensächlichkeiten.
Ja, und dieses so. Ding, das hat er immer so weggespult und so, und das habe ich beobachtet und von ihm gelernt und habe mir gedacht, so macht man das. Weil ich bin ja vom Theater gekommen, da habe ich ja viel zu viel gemacht. Du hast ja im Theater, musst für 800, 900 Leute spielen oder im großen Haus für 1000 Leute, da hast du ja ganz andere Mimik drauf. Und beim Fernsehen musst du alles
klar,
wegnehmen.
Weil der Fernseher hält die Kamera halt direkt da drauf, wo es gerade angesagt ist oder was man sehen sollte. Also der Blick wird von der Kamera geführt, im Theater hast du das nicht.
Hast du das nicht. Und ich sage immer, Theater ist für mich Bergschuhe und Drahen ist für mich Halbschuhe. Mhm. Also du brauchst für das Metier, wo du gerade dich bewegst. Hast du einen
Haferschuh?
Einen Haferschuh habe ich auch. In dem Metier, wo du dich bewegst, brauchst du halt das richtige Schuhwerk. Ganz einfach, sonst geht es nicht. Und dann musst du halt auch alles lernen, erst, dass du das zurücknimmst. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass bei der Kamera langt, wenn du richtig denkst. Also wenn du das, was du sagst oder sagen willst, wenn der Denkvorgang sichtbar ist.
Drin bist. Ja, bei einer guten Schauspielerin.
Und wenn das nicht ist, dann ist es eine Katastrophe. Weißt? Wir müssen dem Zuschauer das Gefühl geben, das ist kein gelernter Text, kein aufgesagter, sondern den erfinde ich als Schauspieler in der Sekunde. Der ist für mich auch neu.
Ja, und ich sage es euch, Leute, diesen Gedankengang hat die Monika jetzt im Augenblick im Studio für euch entwickelt. Da könnt ihr euch echt was einbieten. Okay. Ja. Du, Monika, ich habe immer Fragen zur Volksmusik. Was ist denn für die Volksmusik?
Eine Musik, die nicht tümmelt.
Aha. Weiß Volk ist nicht tümmlich.
Ja, genau.
Wer hat das gesagt?
Ja, wer hat das gesagt?
Bert Brecht.
Ja. Wirklich?
Ja.
Ach, siehst du, das habe ich jetzt nicht drauf gehabt. Das ist gut. Ja, siehst du, wieder was dazugelernt. Also eine gute Volksmusik. Weißt du, es ist ja also die Zeiten, finde ich, auch in meiner Entwicklung als Schauspielerin, wie man damit umgeht, mit Dialekt, mit Musik, mit allem, das, das ändert sich ja einfach für jeden Menschen. Am Anfang denkst du, du hast damit gar nichts zum Tor und musst schauen, dass das alles weg ist. Auf einmal denkst du, das hört sich eigentlich gut an. Dann siehst du plötzlich Sachen, irgendwelche Sendungen, wo zum Beispiel Schurblattler, die Burm, die Jünger und die Älter, da gibt es richtige große Events, wo du die früher nie damit beschäftigt hast, auf einmal schaust du nicht zu und denkst, das ist ja Wahnsinn, was die alle kennen, was die machen. Und auf einmal siehst du, wie das ist, oder auch Tänze. Und dann bin ich oft auch im Ausland gewesen, oder auch in Spanien oder in Italien, plötzlich siehst du die, siehst du da auch und denkst, hoppala, das ist ja eigentlich nichts anderes wie bei uns. Also die Art, wie die tanzen, die werden jetzt zwar nicht Schuhplatteln, sondern die haben dann die Kasernen, aber die, auf einmal findest du so eine Gemeinsamkeit, dass es Leute sind, die einfach die Wertigkeit für ihre Kultur und für die Art, wie sie leben, nach außen zum Ausdruck bringen. Und plötzlich denkst du, ja, das ist ja eigentlich wunderbar.
Ja. Weißt du, in Bayern, beim Schuhplatteln, das ist ja eher der Brunft vom Auerhahn nachempfunden, und beim Spanier ist vielleicht der Flamingo.
Ja, der berühmte Flamenco.
Weißt du,
ja.
Du, Monika, die zweite Frage war, wie bist du auf Volksmusik gekommen? Wann hast du das erste Mal wahrgenommen?
Also ich habe natürlich Volksmusik wahrgenommen bei uns daheim. Da hat es den Radio gegeben in unserer kleiner 42 Quadratmeter
Bayerischen
Wohnung.
Rundfunk wahrscheinlich.
Bayerischen Rundfunk. Ja, da gab es den Grundig, den Radio zum Drehen. Und da hat mein Papa und so die Nachrichten, und da war Volksmusik, das ist einfach, war immer eingestellt. Das war einfach.
Ja, beziehungsweise das ist damals nur dazwischengekommen.
Das ist dazwischengekommen.
Weil
genau.
Da waren die Sender noch nicht so sortiert.
Die Zeiten ändern sich.
Du, Monika, du hast da Musik mitgebracht.
Ja, genau.
Herr Stiegl, was magst du denn hören?
Das war so mein erstes Verliebtsein. Damals
hört.
Haben wir uns immer das angehört und das war die Zeit, 68er Jahre und so. Und das war auch das Reading, Sitting on the Dock of a Bay. Das
eine
ist
super
ein
super Nummer. Gut.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for.
Haben wir weiter? Fragen zur Volksmusik. Die dritte Frage wäre, was gefällt dir an der Volksmusik?
Ja, mir gefällt es, dass es natürlich schon mit den Leuten zum Tor hat, die das machen.
Aber was gefällt dir nicht an der Volksmusik?
Was gefällt mir nicht an der Volksmusik? Eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, sie wird für etwas benutzt, wo man irgendwas damit ausdrucken will, was aber künstlich ist. Mhm. Also was, oder wo man sagt, ah, das machen wir jetzt so. Aber mit allem, entweder das gefällt dir oder du hast damit was zum Tor oder du sagst, nein, Leute, das ist nicht mein Ding. Mhm.
Monika, vorletzte Frage. Dirndl hast du natürlich.
Ja, habe ich.
Weiß ich. Ja. Lederhosen auch wahrscheinlich. Zum Moped fahren.
Weißt du was? Ich habe von meinem Lebensgefährten, vom Hans, der hat eine Lederhosen, eine wunderbare aus seiner Jugend und die habe ich manchmal auch.
Und der Hans, der Dirndl, oder?
Ja, nein, das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Aber das finde ich wirklich ganz schön. Die habe ich eine Zeit lang auch gehabt.
Ja. Und letzte Frage, weil was magst du heute noch?
Ja, erst einmal freue ich mich, weil jetzt am 4. ist ja meine erste Folge von unserer neuen Staffel Bergdoktor gelaufen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Habe natürlich schon einige Zuschriften gekriegt.
Jetzt sind wir ja beim Bergdoktor.
Ja.
Genau, Bergdoktors Mutter bist
ja,
du.
Ja, das genau bin ich schon seit 17 Jahren, stell dir mal vor. Du. Wir drehen heuer das 18. Jahr, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber weißt du, was das Schöne ist? Wir haben eine Zweitfamilie. Weil die ganzen Bergdoktor-Kollegen, wir sind seit 17 Jahren beieinander, wir treffen
klar,
uns monatelang.
Irgendwann, wenn du in Filmfamilie bist und ja, die ist über 17 Jahre lang.
Genau, und die Ronja, die kleine Enkelin von mir, die war 9 und jetzt ist sie eine erwachsene Frau. Wir haben auch so Kontakt unter dem Jahr, weißt, wir schreiben uns oder telefonieren und das ist einfach, das merkt man einfach, dass das Leute sind, die Freude haben, miteinander zu arbeiten.
Ist das dann komisch, wenn die Leute kennen und sagen, ah, das ist halt Mama vom Bergdoktor und nimmer dieses Trumpelhanni.
Du wirst es nicht glauben, aber ich bin erstaunt, dass auch noch 40 Jahre viele Leute mich auf die Rumpelhanni ansprechen. Und die natürlich auch den Bergdoktor kennen oder anschauen. Und manchmal sagen die zu mir Monika Gruber, sage ich, nein, die Monika Gruber bin ich nicht.
Aber Monika stimmt.
Monika stimmt. Gruber heiße ich ja im Bergdoktor. Ach deswegen so. Heiße ich Lisbeth Gruber. Aber meistens ist es so, dass die Leute eigentlich total nett sind. Weißt du, oder die dann so mit einem Augenzwinkern sagen oder sagen, meine Entschuldigung, dass ich sie anrede oder so. Und das größte Kompliment, was ich mal gekriegt habe, das habe ich erfahren, da haben wir einen Fan-Tag gehabt, da war meine Schwester auch da. Und dann hat eine Frau neben ihr gesagt, mei, hat die Baumgartner ein Glück, dass die als Bäuerin da so eine Rolle zum Springen kriegt. Die hat gemeint, ich habe das Glück, dass ich Bayerin bin und zufällig darf ich wieder ein bisschen mitspielen. Und dann hat sie es aufgeklärt und meine Schwester hat gesagt, die war völlig, die hat gesagt, das gibt es ja gar nicht, wieso können die Traktor fahren oder so. Und das ist einfach, wenn das passiert, dann denkt man sich, hat man jetzt nicht so viel falsch gemacht.
Monika, hörst du ab und zu Mozart?
Ja, ich habe sogar was von Mozart, was du auch gemacht hast.
Ah, meine Beselbrief.
Genau.
Meine
Beselbrief.
Mei, da bin ich ja jetzt gleich noch nervös. Beim Aufnehmen, wenn ich da gewusst hätte, dass ich die große Baumgartenmusik habe, mal angehört, wie ich lies.
Ja, nein. Genau.
Nein, ich spiele in jeder Sendung Mozart, weil ich mir denke, das tut gut und fürs neue Jahr ist natürlich besonders gut. Dann spielen wir jetzt aus dem Klavierkonzert in D-Moll den zweiten Satz. Das ist Köchelverzeichnis 466 und der Solist ist der Arthur Rubinstein, also für mich einer von den besten Mozart-Pianisten und überhaupt Pianisten. Und dirigieren tut der Alfred Wallenstein. Genießt es, lasst es euch gut gehen dabei. Das ist Mozart, Klavierkonzert in D-Moll, der zweite Satz. Und den zweiten Teil müssen wir leider weglassen, weil sonst wäre es zu lang. Ja, Monika, schön, dass du da warst.
Ja, hat mir Freude.
Gibt es noch irgendwas, was du zum neuen Jahr noch loswerden möchtest?
Oft werde ich gefragt, ob ich gute Vorsätze habe in den neuen Jahren. Dann habe ich gesagt, früher, wie ich jung war, schon, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist alles ein Schmarrn. Weil wenn du gute Vorsätze auch unter dem Jahr hast, dann musst du schauen, wie du das umsetzt und nicht warten, bis das Jahr umspringt. Ja. Eigentlich musst du immer schauen, dass du das alles im Laufen hast.
Leute, ich weiß, eure guten Vorsätze sind in erster Linie, dass ihr keine Sendung Weltmusik versammt.
Das ist wichtig.
Aber wer es nicht schafft, der kann es dann im Podcast nachhören. Da sind aber die Musiktitel dann immer auf 1 Minute runtergekürzt. Gell? Und ansonsten, Monika, im neuen Jahr gesund müssen wir bleiben. Und Gaudi nicht verlieren, trotz diesem ganzen Desaster rundherum.
Sachen, die auf uns zukommen könnten.
Der wichtigste Vorsatz ist, Leute, dass wir in dem Jahr wieder möglichst viel lachen. Weil es Lachen befreit.
Ja.
Und dann ist alles nicht mehr ganz so schlimm.
Es war schön, wie wir es kannten.
Das war jetzt zum Schluss das Wort zum Sonntag. Okay? Macht's es gut und scheiß euch nichts.
Fährt's euch.
Schon ist wieder vorbei, unsere gemütliche Ratscherei. Ja, wenn's aus ist, ist's gar. Ich wünsch uns alle ein gesundes, friedliches und gutes neues Jahr. Und jetzt was aus ist und gar ist und schon ist das wahr ist. Am 4. Februar geht's dann wieder weiter und das ist ja auch viel gescheiter. Ich hoffe, es hört's wieder alle mit zwischen 2 und 3 bei meiner Weltmusik. Oder zwischen 10 und 11 auf die Nacht, da gibt's eine Wiederholung. Am Ton war heute der Philipp mit 3P, an der Regie Katrin Stadler. Habe die Ehre.